Cheers auf dich und willkommen bei Female Colada. Wir servieren dir im Women's Health Podcast die aktuellsten Themen rund um Frauengesundheit für deine persönliche Happy Hour.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Colada.
Dein Podcast zum Thema Frauengesundheit von Women's Health.
Mein Name ist Sophia und zusammen mit meiner lieben Kollegin Susanna.
Hallo.
Sprechen wir in dieser Folge darüber, was es bedeutet, 2024 eine Frau zu sein.
Du hattest dir in der letzten Folge ein bisschen mehr Leichtigkeit gewünscht.
Yes.
Und das schaffen wir dieses Mal auf jeden Fall. Denn ja, hierbei gibt es natürlich viele Aspekte, die uns emotional, wütend oder fassungslos machen. Aber wir wollen auch unsere Highlights, Erfolge und Ziele dabei nicht aus den Augen verlieren.
Damit sind wir nicht alleine, denn wie immer haben wir prominenten Support und das gleich mal fünf. Mit Phoenix, Jana Heinecke, Dorothy und Crystal Clear sprechen wir über gesellschaftliche Erwartungen, Körperbilder und das Mama-Sein.
Und wir könnten nicht über Frausein sprechen, ohne mit einer Expertin in Sachen Feminismus uns ausgetauscht zu haben. Das ist dieses Mal Beatrice Frasel.
Dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit der Folge.
Los geht's.
Kurze Werbepause. Beim Thema Krebsvorsorge wünschen sich viele Frauen mehr Vorbilder. Etwa jemand, der ihnen erklärt, dass humane Papillomviren ca. 9 von 10 Menschen betreffen und Infektionen mit HPV zu den häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen gehören. Von der HPV-Impfung, die individuell bestimmten HPV-bedingten Krebserkrankungen vorbeugen kann, erfahren viele Frauen erst spät. Entschieden gegen Krebs ist eine Initiative gegen bestimmte HPV-bedingte Erkrankungen. Ziel der Initiative ist es, HPV stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, um so Menschen jedes Geschlechts so weit wie möglich vor den Folgen einer HPV-Infektion zu bewahren und bestimmte HPV-bedingte Erkrankungen zu reduzieren.
Wir haben im Vorfeld auf diese Folge mal in unserem männlichen Umfeld gefragt, was sie denn so machen würden, wenn sie einen Tag eine Frau sein könnten.
Und die Antworten waren, wie erwartet.
Erschreckend.
Ja, aber ich habe es mir total gedacht.
Ja, es ist halt, also, ja.
Was war auf jeden Fall die Standardantwort? Erstmal sich selbst erkunden,
ja.
Selbstbefriedigung.
Den nackt im Spiegel angucken, ja. Den ganzen Tag.
Ja, das stimmt. Aber du hattest auch eine Antwort, die ich richtig gut fand. Stichwort Zyklus.
Also, ein Freund hat mir geantwortet, dass er gerne mal 2 Monate eine Frau sein würde und dann quasi einmal im ersten Monat so den ganzen Zyklus durchlaufen mit den ganzen Höhen und Tiefen und das so ein bisschen in sich reinfühlen und so weiter, auch so die Emotionen mitnehmen und dann quasi im zweiten Monat das dann so voll ausleben. Also erstmal so ein bisschen die Erfahrung machen, okay, wie ist das überhaupt und dann so sich da so voll reinzustürzen.
Das fand ich sehr spannend. Und eine Antwort fand ich auch noch sehr spannend. Jemand hat auch gesagt, schwanger sein.
Wirklich?
Ja. Das ist so, ach, okay.
Ja, weiß jetzt nicht.
Ja, aber ich glaube, dieses Gefühl zu haben.
Ja.
Aber ich glaube, mein Partner hat auch gesagt, er möchte gern auch einmal den Zyklus, nicht den Zyklus, aber so PMS erleben, damit er einmal empfinden kann, wie ich mich immer fühle.
Ja.
Das fand ich auch ganz gut. Das sollte er auch mal tun.
Ja, würde vielleicht helfen.
Ja. Was ich auch sehr sinnbildlich fand für diese Frage, du hast die Frage ja auch gestellt, als wir auf dem gemeinsamen Geburtstag waren und da war ein Raum mit sehr vielen Männern,
ja.
Hast du die gefragt und die haben halt alle diese Antworten oder ähnliche gegeben und dann haben die am Ende gefragt so, ja, aber was würdest du denn machen, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Und du warst halt gerade so auf dem Weg aufzubrechen und nach Hause zu gehen und es war halt schon spät abends und dann hast du gesagt, ich würde jetzt ohne mir Gedanken zu machen und ohne Angst haben zu müssen, nach Hause fahren.
Ja.
Und alle Männer, ich habe die so beobachtet, das war so witzig, alle, denen ist so richtig so, oh Gott. Das stimmt. Stand ihm so richtig ins Gesicht geschrieben, ja. So, oh, ja, das ist natürlich ein anderer Aspekt. Und den haben die natürlich so, wenn es in Richtung, was würdest du machen, wenn du eine Frau wärst, überhaupt nicht bedacht haben.
Ja.
Und ich fand es so witzig, weil alle meinten so, ah ja, oh Gott, was habe ich für eine Antwort gegeben? Und so, ich fand es sau witzig, das fand ich sehr gut.
Ja.
Wir haben uns mal überlegt, was sind denn Dinge, die Frauen zu hören bekommen, aber Männer nicht. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, Susanna, such du mal 5 Dinge raus und ich suche 5 Dinge raus. Bei mir sind es aber vielleicht so 15 geworden.
Ja.
Deswegen gehen wir die jetzt einfach mal durch. Fang du doch mal an.
Heulsuse.
Sei nicht so bossy. Dein Papa muss hinterher die Männer vertreiben, weil du so hübsch bist.
Was hattest du denn an?
Das kannst du nicht in der Schule anziehen.
Hast du deine Tage?
Du solltest dir mal deine Augenbrauen zupfen.
Lächel doch mal mehr.
Wie viel hast du an dem Abend getrunken?
Zieh mal deinen Bauch ein für das Foto.
Warum wirst du so emotional?
Ich habe doch nur versucht, dir ein Kompliment zu machen.
Wann ist es denn bei euch soweit?
Du möchtest keine Kinder, hast du keine Sorge, nicht erfüllt zu sein?
Deine biologische Uhr läuft bald ab.
Oh, du nimmst den Namen von deinem Mann nicht an?
Der Mann kocht für euch? Wow, Jackpot.
Ist das Outfit nicht ein bisschen zu jugendlich für dich?
Du musst wunderschön gewesen sein, als du jünger warst.
Autsch.
Oh, ich fand, als wir das, ja, als ich mir die ganzen Sachen angeguckt haben, als wir die in unserem Skript geschrieben haben, da war ich echt so, oh.
Aua.
Damn. Und ich hätte, glaube ich, noch 10 weitere Sachen aufschreiben können.
Toll. Vor allen Dingen finde ich so, also das ist jetzt ja wirklich nicht so, das sind ja Alltagssachen. Also da könnte ich eigentlich alles von ankreuzen, außer auf jetzt vielleicht die Sachen, die so Richtung älter werden, weil wir jetzt noch nicht so da sind, sage ich mal. Aber das kommt bestimmt noch. Aber sonst alle anderen Sachen auf jeden Fall schon. Ja. Und auch nicht nur einmal gehört.
Nee, null. Bei mir ist gerade eine Frage, die ich wirklich richtig oft gestellt bekomme. Hat er dir schon einen Antrag gemacht?
Ja.
Und ich denke so, kriegt mein Freund auch die Frage gestellt, so wann heiratet oder wann hast du es vor oder wann heiratet
ich
ihr oder warum
schon,
hat Sophia dir keinen? Ja, meinst du? Ja. Weil das weiß ich nicht so. Aber ich kriege das nonstop momentan gestellt und ich immer so, I'm waiting. Was soll man sagen? Wir wollen aber natürlich nicht direkt mit einer negativen Note hier anfangen. Deswegen haben wir auch jeweils 5 Dinge aufgelistet, warum wir so froh sind, eine Frau zu sein.
Ja. Ja, du hast mir das ja auch mit zur Aufgabe gegeben und ich muss sagen, ich habe geschummelt, weil ich finde halt so Genderrollen immer so ein bisschen so, ich sträub mich da so ein bisschen gegen, aber ich habe dann halt einfach mal gegoogelt und habe mir das Beste rausgesucht. Ja, ich brauchte ein bisschen Hilfe. Naja, los geht's. Also, ich bin froh, ein Girl zu sein, weil wir multiple Orgasmen haben können und so oft kommen können, wie wir gerade wollen.
True.
Das nächste ist vielleicht ein bisschen gemein, aber weil wir ein realistisches Verhältnis zur Größenangabe 20 Zentimeter haben. Weil wir Frauen im Durchschnitt älter werden als Männer. Und das muss ich sagen, romantisiere ich so ein bisschen, weil wenn ihr alle eure Ehemänner überlebt habt, dann warte ich in der großen Villa am Strand von Malibu und dann kommt alle zu mir und wir leben da happily ever after. Weil wir uns selbstständig Nahrung zubereiten können, die keine Tiefkühlpizza ist. Das stimmt aber leider für den Großteil zumindest meines Freundeskreises, wirklich. Und da muss ich sagen, das ist jetzt ein bisschen aktuell, aber wenn ich so Videos auf TikTok sehe, jetzt gerade von der Präsidentschaftswahl und Wahlkampf in den USA, so dieses Gefühl, wenn Kamala Harris wirklich so die erste Präsidentin wird, ich weiß nicht, das löst in mir sowas von... Wir haben es geschafft, obwohl ich ja nicht in den USA wohne und nicht mal wählen kann oder so. Aber das ist so ein gemeinschaftliches Ding irgendwie. So, das fühlt sich so, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das ist irgendwie so, als wenn das so ein gemeinsames Ding wäre, was wir jetzt geschafft hätten einfach.
Ja, das finde ich auch. Und das hatte ich auch ganz extrem, während der Film Barbie lief.
Ja.
Und alle dann dieses so, was bedeutet Girlhood und so. Und da war ich, ach, da habe ich auch immer so Gänsehaut bekommen, dachte so, oh, ist so cute. Und es ist immer voll schön, was alle dann da gesagt haben und was die für Videos gemacht haben. Da hatte ich auch so ein Gefühl.
Ja.
Und ein bisschen auch natürlich mit so Taylor Swift, so Swifties. Ich kann es natürlich verstehen. Und das war jetzt natürlich auch nicht so gemeint mit Genderrollen, so das ist jetzt typisch Frau, das alles, was ich jetzt zum Beispiel gleich aufzähle, weil ich konnte wieder, meine Liste war sehr lang, ist natürlich jetzt nicht so gemeint, so, das heißt erstens nicht, dass es alle Frauen so fühlen, so machen oder sonstiges. Und das heißt auch nicht, dass das die Männer nicht so machen oder machen können. Aber ich spreche jetzt einfach nur von mir, von mich als Person, als Frau. Und das liebe ich alles.
Leg los.
Ich finde diesen ganzen Aspekt, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt, dieses kreative Sein, dieses Malen, Armbänder basteln, dieses Gläser bemalen und Ringe machen und Blumen kaufen und schneiden und die Schminken, Outfits, Nägel zusammen machen, Taylor Swift hören und so Make-up, das ist für mich alles irgendwie so, das mache ich voll gerne mit Freundinnen, das mache ich gerne alleine und auch wenn ich so, das sind halt so Kleinigkeiten wie mit einer Freundin auf einen Kaffee treffen, sich zusammen fertig machen, so Sleepovers. Oder auch so Vorfreude, wenn man auf ein Paket wartet oder den ganzen Tag im Bett liegen und Filme gucken, so unnötige Sachen kaufen. Das ist für mich irgendwie so ein bisschen, also es sind natürlich alles super privilegierte Sachen, aber du verstehst, wo ich damit hin will, oder? Und auch dieses Emotionalsein, also weinen bei einem Film und auch so viel Empathie zeigen und damit auch so romantisch sein, also so Rom-Coms lesen. Ich bin ja total der Bücherwurm und ich liebe alles, was so mit Love-Stories und so zu tun hat. Mit Freundinnen drüber reden, aber auch so Self-Care-Sachen, so ich liebe, wenn ich abends so meine Everything-Shower hatte, also quasi so
mit
Beauty-Tag.
Haare.
Ja,
mit Haare.
Mit Haare, mit Rasieren, allem.
Ja.
So diesen typischen Trend, so Reset und so Clean-Girl-Ästhetik und so. ja, ich liebe es auch im Drogeriemarkt einzukaufen. Also das sind so Sachen, für mich beschreibt das so ein bisschen, du guckst mich an, es ist sehr silly, so ist es ein bisschen.
Nein, das ist cute.
Ich finde es auch.
Ich habe ja auch so Momente.
Ja. Oder was ich auch noch schön finde, mit Freundinnen über Probleme zu reden, die wir Frauen haben und zusammen irgendwie so erstens darüber zu reden, aber auch so Lösungen finden und so, ah, bei mir ist es genauso und guck mal, ich mache das so. Oder natürlich auch so über Männer reden oder über andere Frauen und so. Ja, einfach so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl.
Voll. Ich glaube, das ist super wichtig.
Ja, das liebe ich alles.
Schön.
Harter Break, aber kommen wir mal zurück zur Realität, denn ich habe mich kurz damit beschäftigt. Was sind denn so die gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau? Und was mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist dieses Video, was damals viral gegangen ist, von dem Satiriker Florian Schröder. Das kennst du bestimmt auch. Und in dem Video meinte er sowas wie, eine Frau sollte schlank sein, aber auch Kinder wollen, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Ein Kind ist Ego, 5 Kinder sind Assi. Man darf ihr die Kinder aber nicht ansehen. Wenn sie Kinder hat, muss sie arbeiten und Karriere machen. Währenddessen sollte sie aber auch zu Hause bleiben, weil sonst gilt sie als Rabenmutter. Und den ganzen Stress sollte man ihr natürlich auch nicht ansehen. Und ich fand das Video echt richtig gut, was er da gesagt hat, weil das so ein bisschen zusammenfasst, wie viele Erwartungen die Gesellschaft an die Frau hat oder vielleicht man auch selbst an sich hat, die aber total realitätsfern sind.
Ja, also ich krieg schon einen Knoten am Kopf, wenn ich mir, als du das gerade gesagt hast, das so vorstellst, wie man das überhaupt packen soll. Also das geht ja gar nicht.
Voll.
Zu dem Thema muss ich auch immer an das Video denken. Ist auch schon ein paar Jährchen alt, von Cynthia Nixon. Be a Lady.
Be a Lady, they said.
Ja. Das ist auch richtig krass. Und da geht es so drum, auch wie eine Frau in der Gesellschaft wahrgenommen wird oder beziehungsweise auch einfach die Erwartungen dran. Also sie sagt so was wie, mach dich schick, zieh dich sexy an, aber nicht zu anzüglich. Mach was aus dir, schmink dich, aber nicht zu viel. Schminkst du dich nicht, lässt du dich gehen, sei dünn, sei dünner, sei wie du willst, aber nicht zu dick. Du isst aber zu wenig, du isst zu viel.
Ja.
Also auch da wieder so die Gegensätze. So eigentlich, unterm Strich heißt das ja, was du machst es falsch.
Genau. Zum Thema Erwartungen haben wir auch mit unserer ersten Gästin gesprochen.
Und das ist Phoenix. Sie startete auf Social Media mit aufklärendem queeren Content. Als Vorreiterin produzierte sie Inhalte mit dem Ziel, aufzuklären, da sie selbst als Transfrau Diskriminierung erfährt. Durch das Teilen ihrer Lebensrealität sorgt sie für Empathie und so für Akzeptanz und Toleranz. 2022 veröffentlichte sie ihre Autobiografie »Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau« über Transsein und mein Leben. Anfang 2023 machte Phoenix ihren größten Traum wahr und veröffentlichte ihre Debütsingle When We Dance, auf der ihre zweite Single Gone folgte.
Wir haben Phoenix gefragt, was liebst du am Frausein und welche gesellschaftlichen Erwartungshaltungen an Frauen hast du total satt?
Um zu beantworten, was ich am Frausein liebe, müsste ich für mich selbst, glaube ich, erstmal halt definieren, was ist eigentlich das Frausein? Und das ist eine Frage, die mir in den letzten Jahren immer und immer, immer wieder gestellt wurde. Und je öfter sie mir gestellt wurde, umso unkonkreter wurde irgendwie meine Antwort darauf, weil so vieles, was mit Frausein verbunden ist, wird, wenn man sich genauer damit beschäftigt, irgendwie am Ende doch nur in die Kategorie fallen, dass es irgendwie Teil eines Konstrukts ist, das unsere Gesellschaft aufgebaut hat, wie eine Frau zu sein hat. Und was ist es dann am Ende? Und ich möchte eben auch das Frausein nicht auf beispielsweise diskriminierende oder sexualisierende Erfahrungen fundieren, weil das wäre irgendwie sehr, sehr trist. Und deswegen ist für mich das Frausein am Ende eigentlich, naja, ein individuelles Gefühl, was jede einzeln für sich definieren und fühlen kann. Und für mich ist eben das Frausein auch ganz krass angekommen sein. Ich realisiere immer mehr, wie ich einfach ankomme in meinem Leben und jetzt kurz vor den 30 stehe und so angekommen bin wie noch nie in meinem Leben. Und das, was ich satt habe, was die Erwartungen, die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen angeht, ist vor allem dieser Perfektionismus. Ich habe gerade vor kurzem von Luisa Dellert ein Video auf Social Media gesehen, da hat sie mal nur im Ansatz männliche Superstars in Anführungsstrichen so retuschiert, wie Frauen das auf Magazincovern werden. Und das war irgendwie auch sehr augenöffnend zu realisieren, was mit Frauen eigentlich alles so gemacht wird, was mit Männern nicht passiert. Und das ist jetzt ja nur ein kleines primitives Beispiel. Auch ich selbst merke das in mir, dass ich an mir selbst einen krass hohen Standard anlege, perfekt zu sein. Das Gesicht muss so symmetrisch wie möglich sein. Und wenn ich einen Mann sehe mit ein bisschen schiefer Nase, ach ja, ist ja auch charmant irgendwie, ne?
Das fand ich so gut, weil so ist es halt wirklich.
Ja. Ich finde, also bei, muss ich auch so noch an den Spruch denken, irgendwie, man sagt das so über Männer, die werden im Alter nur attraktiver irgendwie so, ne? Und bei Frauen wird dann rumgekriddelt, wenn irgendwie Falten da sind und mit Botox nachgeholfen und so weiter. Thema Social Media, Phoenix. Welchen Einfluss haben andere Frauen und Darstellungen von anderen Frauen auf dein Selbstbild?
Für mich das Erste und Schönste an Social Media ist, mich mit anderen Frauen zu vernetzen und sich auszutauschen über Erfahrungen, die man sammelt und eben auch, dass ich als Transfrau realisiere, dass es viele Cis-Frauen da draußen gibt, die ähnliche Probleme und Hürden im Leben haben, genau wie ich, und dass es eben immer individuell ist und beispielsweise, dass ich keine Kinder gebären kann. Es gibt so viele Cis-Frauen draußen, die auch keine Kinder gebären können. Und das ist vollkommen in Ordnung. Dementsprechend, um darauf nochmal einzugehen, können wir das Frausein auch nicht aufs Kindergebären reduzieren und fundieren, weil das können einfach gar nicht alle, ob Transfrau oder nicht. Aber natürlich gibt es auch viel Darstellung von Frauen und so viel Perfektion und so viel wunderschöne Körper da draußen, die man auf Social Media sieht, was immer wieder auch einen gewissen Druck in mir auslöst. Ich persönlich bin aber selbstreflektiert genug, sagen zu können, ich bin normschön, ich sehe gut aus und ich glaube, das, was auch wichtig ist und fast schon ein politisches Statement ist, ist, dass ich als Transfrau genauso den Beauty-Standards für Frauen entsprechen kann, wie es andere Frauen auch tun. Ich bin Model, ich bin auf Magazincovern, auf die Women's Health könnte ich auch mal vorne drauf, ich bin ja auch eine sportliche Maus. Aber wisst ihr, was ich meine? Also ich kann dem auch entsprechen und das finde ich irgendwie wichtig und gut und kann auch nach außen gezeigt werden, weil Transfrauen dürfen sich auch wohlfühlen, Transfrauen dürfen glücklich sein, Transfrauen dürfen erfolgreich sein und auch Beauty-Standards entsprechen.
Voll gut, was sie gesagt hat, dass man sich auf jeden Fall auch immer seinen Privilegien bewusst sein sollte. Finde ich wichtig.
Über welche Themen sollten wir noch offener reden, um den gegenseitigen Support noch mehr zu stärken?
Ich weiß noch 2022, als ich mein Buch Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau rausgebracht habe, dass ganz viele Leute auf mich zukamen und waren, oh mein Gott, wie krass, das ist so privat, was du alles erzählst, das ist ja krass. Und ich glaube aber, dass es so wichtig ist, weil wie ich auch schon gesagt habe, dass es so wichtig ist, sich zu vernetzen, zu verstehen, dass andere Menschen ähnliche Hürden in ihrem Leben auch zu überwinden haben. Ich bekomme so viele Nachrichten auf Social Media von Menschen, die mein Buch gelesen haben und mir davon berichten, wie sehr sie sich identifizieren können mit so vielen Themen und Erlebnissen, die ich in meinem Buch beschreibe. Und genau das ist doch ein Moment, in dem wir ganz, ganz viel Kraft finden können. Also so ein bisschen die langweilige Antwort auf die Frage, wir können fast über jedes Thema noch viel, viel mehr und viel, viel offener sprechen. Vor allem, wenn es eben um Struggle geht.
Vielen, vielen Dank, Phoenix. Das war auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort, denn dieses offen über Themen reden und es ist ja wirklich so, eigentlich müssten wir über alle Themen ein bisschen offener und transparenter reden, damit wir uns am Ende dann nicht alleine fühlen.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, so die Krux, wenn du weißt, dass eine andere Person, eine andere Frau genau den gleichen Struggle hat und ihr offen darüber reden könnt, dann fühlst du dich doch gleich schon viel besser. Voll. Also bei mir ist es immer so.
Ja, kommen wir mal zum Thema Feminismus. Das ist ja auch ein großer Part von Frau sein. Hoffe ich zumindest für die meisten.
Mhm.
Ich habe mich mal ein bisschen in die Recherche dazu gestürzt. Und es gibt natürlich nicht diesen einen Feminismus. Also vielmehr gibt es feministische Bewegungen, die unterschiedliche Themen im Fokus haben und sich manchmal sogar ein bisschen widersprechen können. Grundsätzlich haben sie aber den gleichen Kern. Also Feminismus setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Frauen ein. Und hierbei stehen vor allen Dingen patriarchale Strukturen im Fokus. Das Patriarchat beschreibt ein System sozialer Beziehungen, Werte, Normen und Verhaltensmuster, die vorwiegend von Männern geprägt sind und eine bevorzugte Stellung von Männern begünstigten. Und der Feminismus setzt sich dann genau mit diesen Strukturen auseinander. Also es ist erstmal ein Verstehen, dass wir in einer männergemachten Welt, die Männer bevorzugt, leben. Und ich fand es so krass, dabei zu sehen, in welche Bereiche von meinem Leben, von deinem Leben, von unser aller Leben das so Einzug gehalten hat und sich eingeschlichen hat und welche Auswirkungen das zum Teil halt auch hat, das zu verstehen und halt auch davon loszukommen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein richtig weiter Weg. Aber der erste Schritt dazu ist, das eben zu erkennen. Und hier mal kurz ein kleines Beispiel, wo überall diese patriarchalen Strukturen zu finden sind. Nämlich in Bildung, Karriere, Sprache, in der Sexualität, Familie, Politik, wenn es ums Thema Geld und Macht geht, aber auch sowas wie Technologie, Wissenschaft und Identität. Wichtig ist auch zu verstehen, was Feminismus nicht ist. Also wir wollen jetzt nicht mehr haben als Männer, sprich mehr Macht, oder wir wollen jetzt auch nicht, dass Männer mehr leiden müssen als wir. Es geht darum, eben auf dieses Ungleichgewicht hinzuweisen und dass es erkannt und gesehen wird, dass Frauen zugehört wird und dass man auf eine gerechte Verteilung und die Selbstbestimmung hinarbeitet.
Das finde ich richtig wichtig, den Punkt, weil ich glaube, das wird voll oft missverstanden.
Ja, ja.
Und das ist ja auch immer dieser Diskurs so, nein, ich bin kein Feminist. Ja, aber warum bist du kein Feminist? Verstehst du überhaupt, was ja. Feminismus bedeutet? Wir greifen ja nicht euch an.
Voll. Ich glaube, sehr viele männlich gelesene Personen haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Mhm. Dabei ist es ja überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das so zu verstehen, ist super wichtig. Mhm. Um das besser zu verstehen, habe ich ein Beispiel aus den USA mitgebracht. 2018 hat Kamala Harris den damals Kandidaten auf das Amt des Richters des obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, Brett Kavanaugh, angesprochen auf das Thema Abtreibung. Sie sagte, kennen Sie auch nur ein Gesetz, das der Regierung die Macht gibt, Entscheidungen über den männlichen Körper zu treffen.
Und was hat er geantwortet?
Ja, was ja. wohl?
Er hat dann sowas gesagt wie, können Sie die Frage etwas präziser stellen? Und ich denke mir so, die ist schon ziemlich präzise. Also,
ja.
Just give the answer.
Ja.
Und ja, am Ende hat er dann gesagt so, ja, da kann ich nichts zu sagen, also gibt es nicht.
Genau. Und warum haben die da überhaupt drüber gesprochen? Es ging eben um das Recht auf Abtreibung. 2022 wurde das Recht auf Abtreibung dann in einigen Staaten gekippt. Und das ist ja jetzt in den USA. Und wenn man da mal nach Deutschland schaut, finde ich auch erschreckend eigentlich, dass erst im Juni 95 Abtreibung straffrei wurde. Und ich finde, das ist echt noch nicht so lang her.
Nee.
Feminismus steht auch öfters mal in der Kritik, weil der Feminismus, den wir jetzt hier leben, sich zwar mit wichtigen Themen auseinandersetzt, wie zum Beispiel, wenn es um Jobs geht und da die Gleichberechtigung in zum Beispiel Führungspositionen, aber das sind ja Themen, da kommen andere Personen gar nicht mehr unbedingt hin, weil sie super privilegierte Themen sind. Und wichtig ist es aber auch, arme, schwarze, behinderte, queere Frauen zu sehen, Inter- und Transpersonen mit einzubeziehen. Und das nennt man dann intersektionalen Feminismus. Und in Bezug auf Feminismus müssen wir auch nochmal kurz über Männer sprechen. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn eine Frau etwas macht oder leistet, was ein Mann schon mal gemacht hat, dann wird es entweder abgetan oder so abgewertet oder es wird ein Skandal draus.
Bestes Beispiel dafür ist auch die ganzen Videos, die gerade von Ikki Mel viral gehen, gerade auf TikTok, weil sie da mit ihren Texten für Wirbel sorgt, wo ich mir so denke, so ja, das ist eine junge Sängerin, eine junge Frau, die das macht, aber das, was sie quasi macht, haben Männer in der Rap-Szene schon seit Jahrzehnten vor ihr getan.
Total. Ich bin Fangirl. Ich finde, sie ist einfach eine freche Göre und ich finde es so spannend, weil ich glaube, sie steht vor allen Dingen auch in der Kritik, weil sie halt eine junge Frau ist. Und tatsächlich finde ich aber auch erschreckend zu sehen, dass sie auch Kritik von so vielen Frauen bekommt. Also das ist zum Teil schon richtig misogyn, wenn man sich da die Kommentare mal durchliest, also Frauen abwertend.
Ja, ich denke mir halt immer, gerade bei KünstlerInnen ist es halt immer so, entweder du magst die Person oder nicht. Aber wenn du die Musik jetzt halt nicht magst, dann hate doch nicht, dann hör sie doch halt einfach
ja,
nicht.
Ja, voll. Das Klischee einer Feministin ist ja auch so ein bisschen, dass sie Männer hasst. Ich war so ein bisschen schmunzeln dabei, weil, um ehrlich zu sein, an manchen Tagen bin ich halt auch so ein bisschen, also Hass ist ein schwieriges Wort.
Das ist ein sehr,
ja,
ich ein Wort mit sehr viel Bedeutung.
Ja, ich meine es natürlich auch nicht ernst, aber manchmal kommt es halt auch einfach so in mir hoch. Also ich bin ein super großer Fan von Statistiken und ich war mal in einem Vortrag, da wurde dann so vorgestellt, so deutsche Vorstände, wie das da so aussieht mit der Verteilung. Und es gibt tatsächlich mehr Thomasse und Michaels in allen deutschen Vorständen als Frauen insgesamt. Also männliche Personen mit dem Namen Thomas und Michael sind mehr vertreten als Frauen insgesamt in den Führungspositionen. Aber was dann wirklich so das Glas zum Überlaufen bei mir bringt, ist dann so, wenn so die Argumente kommen, naja, wenn halt die Männer dann besser gemacht sind für den Job. Oh, wirklich, also wenn man sich da die Zahlen anguckt, es ist ja Fakt, dass ca. 63% der Kinderbetreuung und Hausarbeit immer noch Frauen übernehmen. Und dann denke ich mir halt so, Nee, Thomas. Nee, Michael. Wir können darüber sprechen, wer hier den besseren Job für was auch immer macht, wenn ihr ein Kind zur Welt gebracht habt, wenn ihr im Wochenbett gelegen habt und wenn ihr Mutterschutz hattet und vorher nicht.
Amen.
Genug gehatet. Und jetzt die wichtige Frage. Können Männer Feministen sein?
Yes. Oui. Si.
Ja.
Und das heißt hier nicht am Weltfrauentag Blumen verschenken.
Nee. Sondern zuhören und nachfragen, Probleme nicht kleinreden, sich informieren, Privilegien anerkennen und Support geben.
Und bei diesem Zuhören und Nachfragen, das ist doch echt easy.
Ja.
Also einfach mal im Freundeskreis eine Frau fragen,
ja,
was sie gerne, was sie sich wünschen würde, was sich ändern würde, wo Männer mehr drauf achten könnten, etc.
Ja, voll.
Da gibt es echt viel Input für euch.
Ja, und ich finde, die Diskussionen, die da teilweise entstehen, haben wir jetzt auch kürzlich wieder gesehen, sind richtig, richtig wertvoll auch.
Ja, voll, total. Zum Thema Feminismus haben wir auch mit Beatrice Frasel gesprochen. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, Podcasterin und Autorin aus Wien. Ihr erstes Buch Patriarchale Belastungsstörung über Klasse, Gesellschaft und Psyche erschien 2022. Seit 2018 erscheint ihr Podcast Große Töchter regelmäßig mit aktueller kleiner Sommerpause-Ausnahme, weil sie jetzt am zweiten Buch schreibt. Alle zwei Wochen zum Freitag erscheint zudem ihre feministische Kolumne in der Wiener Zeitung. Wir haben Beatrice gefragt, was war für dich persönlich die heftigste Erkenntnis in Bezug auf Patriarchat, gesellschaftliche Strukturen und Ungleichheit der Geschlechter? Hier muss ich kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn Beatrice spricht gleich über Gewalt in Beziehung.
Die heftigste Erkenntnis in Bezug auf das Patriarchat ist jetzt keine singuläre Erkenntnis, sondern eher das Ergebnis einer langjährigen und fortwährenden Beschäftigung mit der Thematik. Das ist das unfassbar große Ausmaß an männlicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und zwar überall auf der Welt, abseits von den sehr, sehr hohen Femizidzahlen und den sehr, sehr hohen Zahlen, wenn es um Partnerschaftsgewalt geht, war für mich so eine wahnsinnig erschreckende Erkenntnis beim Schreiben meines letzten Buches, dass die Gewalt während Schwangerschaften zunimmt. Das heißt, Frauen in Beziehungen mit Männern sind während ihrer Schwangerschaft noch von einem höheren Maße von Gewalt betroffen. Oft beginnt die Gewalt mit der Schwangerschaft, oft eskaliert sie mit der Schwangerschaft. Und was ich auch herausgefunden habe, was mich auch wirklich erschüttert hat, ist, dass Folgeschäden durch körperliche Gewalt, durch männliche Partner in der Schwangerschaft wahrscheinlicher sind als jede andere Schwangerschaftskomplikation. Das heißt, das Gefährlichste während Schwangerschaften für Frauen sind ihre Männer.
Gewalt in Beziehungen ist ein sehr emotionales und wichtiges Thema mit der traurigen Erkenntnis, dass sich die Zahlen weiterhin verschlimmern. Auch wenn wir in dieser Folge jetzt nicht weiter darauf eingehen, wollen wir euch nicht alleine lassen mit dem Thema und haben in den Shownotes zwei Hilfestellen verlinkt.
Beatrice, Feminismus ist vielen Menschen unbequem, die von patriarchalen Strukturen profitieren. Wie bekommen wir diese Personen trotzdem auf unsere Seite?
Frauen sind sehr auf Gefälligkeit sozialisiert. Wir sind dazu sozialisiert, uns um alle zu kümmern und möglichst verträglich und gefällig zu sein. Und es ist kein Zufall, dass das auch vor unserer sozialen Bewegung keinen Halt macht und es ganz oft eine der prävalentesten feministischen Fragen zu sein scheint, wie wir diejenigen, die vom Patriarchat profitieren, ins Boot holen. Ich finde nicht, dass das eine Frage ist, mit der wir uns vordergründig beschäftigen sollten. Ich möchte dazu die österreichische Feministin Elfriede Hammerl zitieren. Die hat geschrieben, Zitat, wir müssen die Männer ins Boot holen, aber vorher müssen wir definieren, wie das Boot ausschauen und wohin es fahren soll. Zitat Ende. Und ich finde, solange wir mit Letzterem beschäftigt sind, brauchen wir uns über Ersteres keine Gedanken machen.
Danke, Beatrice. Ich fand es richtig spannend, deine Sicht dazu zu hören. Stichwort Mikrofeminismus finde ich einen richtig tollen Trend, der gerade auf TikTok gelebt wird, beziehungsweise wo viele dann von berichten, wie sie ihn leben. Das ist ein Trend, der spiegeln soll, wie Männer sich gegenüber Frauen verhalten und wie wir dem so ein bisschen entgegenwirken, um ihnen quasi das so ein bisschen bewusster zu machen.
Ein Beispiel ist breitbeinig in der Bahn hinsetzen als Frau. Also wenn die Männer schon Manspreading machen, dann sitzt du die einfach noch breitbeiniger hin.
Finde ich sehr gut. Oder auch Männer gezielt darauf hinweisen, wenn sie einem ins Wort fallen. Also sich da auch nicht zurückhalten und denken, man muss leise sein, sondern wirklich einmal sagen, stopp, ich war noch nicht fertig.
Und dann kommt direkt so, oh, zickig oder so rüber.
Und eine Sache, die versuche ich mir persönlich auch immer mehr anzutrainieren, gerade wenn ich mit Männern spreche, ist das generische Femininum zu benutzen. Also wenn ich jetzt über eine Gruppe Menschen spreche, mache ich die halt einfach weiblich quasi. Also ich spreche nicht über die Polizistengruppe da oder so, sondern die Polizistinnen oder die Kolleginnen und so weiter. Also ja, das ist, glaube ich, auch immer noch so, das stößt immer so viele so, sind dann so, hä? Weil wir halt anders groß geworden sind damit. Mhm. Und einer meiner Lieblingstrends, ist es eigentlich kein Trend, es sollte mehr so ein Lebensinhalt sein, Girl Support Girls. Ohne Unterstützung klappt halt nichts. Und ich finde es wichtig, auch frauengeführte Businesses zu unterstützen, zum Beispiel auch weiblich gelesene Artists zu streamen, aber auch mal der Nachbarin, Freundin oder einer Fremden zu sagen, du bist toll, du machst dies oder das großartig. Und glaub mir, ist es wichtig, weil man hört es ja selbst super gerne auch mal und wir haben es einfach schon schwer genug und lasst uns einfach mal gegenseitig unterstützen. Und hier auch nochmal mein Appell so ein bisschen an die älteren Generationen, die, glaube ich, noch viel mehr mit so Ellbogen ausfahren, groß geworden sind und links, rechts gucken, was habe ich, was sie nicht hat, lasst alle Menschen doch einfach machen. Und wenn man vielleicht irgendwie nicht versteht, wie sich eine Person kleidet oder so, einfach leben und leben lassen.
Voll, vor allen Dingen dieses, was könnten andere über mich denken?
Ja.
Ich so, es ist doch komplett egal.
Ja.
Ich finde nämlich, das legt uns immer so viele Steine in den Weg, weil wir denken, oh, ich würde jetzt gerne das und das machen. Aber was ist, wenn das Outcome, wenn da drüber dann schlecht geredet wird oder wenn, keine Ahnung, XY zu dem und dem was sagt? Und denke ich so, das finde ich ganz dolle schade, dass wir uns da so hemmen lassen, nur weil uns die Meinung anderer so wichtig ist. Und wie wir in unserer Selbstliebe-Folge schon so schön gesagt und gelernt haben, Kommentare sind übereinander nur erlaubt, zum Körperbild oder zum Körper, wenn du was zwischen den Zehen hast. Wichtig. Kurze Werbepause. Was Frauen ein gutes Gefühl geben kann, ist, sich selbst um ihre Gesundheitsvorsorge zu kümmern. Etwa mit der HPV-Impfung, um individuell bestimmten HPV-bedingten Krebserkrankungen vorbeugen zu können. Da sich fast jeder im Laufe seines Lebens mit den Viren ansteckt, ist es wichtig, dass wir offen über Themen wie sexuell übertragbare Infektionen sprechen können. Hier kommt die Initiative Entschieden gegen Krebs ins Spiel. Ziel der Initiative ist es, HPV stärker in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, um so Menschen jedes Geschlechts so weit wie möglich vor den Folgen einer HPV-Infektion zu bewahren und bestimmte HPV-bedingte Erkrankungen zu reduzieren.
Sprechen wir mal über das Thema Selbstwahrnehmung. Eine Sache, die mich eigentlich schon begleitet hat, seitdem ich lesen kann, ist, dass Frauen super oft einfach auf ihr Aussehen reduziert wurden. Und dann waren das so Schlagzeilen in den Medien, die halt super oft einfach so die Körper bewertet haben, runterreduziert haben auf gewisse Dinge und so weiter. Und ich weiß, also ich kann mir einfach noch so diese Schlagzeilen von gewissen Magazinen, und das war einfach so schlimm, schon so als junges Mädchen das so zu lesen und dann so im Hinterkopf zu haben, oh mein Gott, da muss ich mich auch irgendwann mit auseinandersetzen. Das weiß ich noch. Also das hat mich super früh irgendwie berührt.
Ich glaube, ich habe das damals gar nicht so als so mega schlimm wahrgenommen, sondern ich dachte, das ist einfach so die Realität.
Ja.
Stellen am Po, wenn irgendwelche Bikini-Fotos von welchen Stars sind, die sind nicht gut, dann ist das so.
Ja.
Was noch trauriger ist.
Ja, eigentlich schon. So oder so. Das hat sich ja Gott sei Dank so ein bisschen verändert und mitunter dafür verantwortlich ist Body Positivity. Das ist dieser Trend, der ja auch mehr als nur ein Trend ist, geht zurück auf die 60er Jahre in den USA und das Fat Acceptance Movement. Seit circa 5 Jahren ist die Bewegung hier auch in Deutschland angekommen. Und wichtig ist zu verstehen, dass es nicht alleine nur darum geht, dass wir jetzt diversere Körperbilder in Werbung, in Filmen und so weiter sehen, sondern es geht halt auch vor allen Dingen um das Mindset. Also sprich, den eigenen Körper so zu verstehen und lieben zu lernen, so wie er eben ist. Und ich muss sagen, meine Einstellung hat sich da komplett verändert, weil ich weiß noch, boah, da war ich vielleicht so 15, 16, da habe ich immer so gedacht, boah, nächsten Sommer, da trage ich eine 36. Und ich denke mir halt jetzt zurückblickend so, wozu habe ich das denn gedacht? So was, also bin ich weniger wert, wenn ich halt eine größere Konfektionsgröße habe oder so. Und auch noch so richtig schlimm, ich habe mich als kleines Kind immer für meine roten Backen so geschämt. Also ich bin halt einfach damit schon zur Welt gekommen und ich wollte die immer bleachen lassen, weil ich dachte so, alle anderen haben das nicht, wieso habe ich das nur? Ich wollte das halt nie haben. Und ja, ich glaube so mit den Jahren habe ich aber auch gemerkt, dass wenn man sich mit anderen Körpern vergleicht und so weiter, dann hat das auch was mit einer eigenen Unsicherheit zu tun. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Also wie man sich selbst in seinem Körper fühlt, hat eben auch viel mit dem Kopf zu tun.
Voll. Und ich glaube auch, dass man das im Alter lernt. Und es ist immer, wir haben ja auch in der Selbstliebe-Folge viel darüber gesprochen, dass es halt ein Prozess ist und dass man vielleicht nie da ankommt oder vielleicht kommt man auch an. Aber dass es einfach schon so eine gewisse Selbstakzeptanz einfach irgendwie wichtig ist. Und ich glaube, das lernt man so ein bisschen im Alter.
Ja.
Also mir ist es jetzt ziemlich egal, wenn meine Shorts im Sommer mir nicht mehr passt vom letzten Jahr, dann kaufe ich eine Nummer größer.
Ja.
Wäre für mich so dieses Bild von ich liebe meinen Körper und ich feiere mich total vermittelt, ist Dorothy. Sie ist eine TikTok-Creatorin und immer wenn ich sie auf TikTok, wenn ich mir die Videos angucke, ich lache mich immer kaputt. Und mein Freund ist dann schon immer so, guckst du wieder die Videos von der einen Person da auf TikTok, die du so witzig findest? Ich so, yes, that's her. Also die macht auf jeden Fall gute Laune. Dorothy ist eine Content-Creatorin auf TikTok, die für ihre unterhaltsamen Videos bekannt ist. Dorothy begeistert ihre Zuschauer mit einer Mischung aus Lifestyle und Comedy. Sie nutzt ihre Plattform, um positive Vibes zu verbreiten und Menschen zu ermutigen, authentisch zu sein. Ihre Fähigkeit, komplexe Themen auf zugängliche Weise zu präsentieren, macht sie zu einer beliebten Influencerin in der TikTok-Community. Dorothy wirkt auf Instagram und auf TikTok super selbstbewusst, was wir lieben. Und deswegen haben wir sie gefragt, Dorothy, wie hast du gelernt, so selbstbewusst zu werden?
Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für das nette Kompliment. Ich muss wirklich sagen, mein Selbstbewusstsein habe ich zu 100% meinem Umfeld zu verdanken. Vor allem meiner Mutter. Also meine Mutter ist so eine starke Frau mit so einer Präsenz. Und ich wollte schon immer so sein, also bis heute noch möchte ich so sein wie meine Mutter. Sie hat uns auch immer so ein Selbstwert vermittelt, hat uns immer gesagt, dass wir an uns glauben sollen. Ich habe auch noch zwei ältere Schwestern, die sind 9 und 7 Jahre älter als ich und waren einfach immer schon die coolsten aus dem Dorf, die coolsten aus der Klasse. Und ich wollte wirklich immer so sein wie meine Geschwister. Und ich war auch immer so stolz, dass es meine Schwestern waren, was mir dann auch so Selbstbewusstsein gegeben hat, dass wenn ich durch die Straßen gelaufen bin und ich wusste, ich habe gerade zwei große, coole Schwestern, ich weiß nicht, also das hat einfach so viel dazu beigetragen. Die haben auch immer Ratschläge gegeben, was ich anziehen soll und wenn man sich auch noch wohlfühlt mit dem, was man anhat, ist man einfach so selbstbewusst und das habe ich einfach bis heute noch, weil meine Mutter hat uns auch immer beigebracht, dass wir zusammenhalten sollten und dass wir an uns glauben sollen, dass wenn kein anderer an uns glaubt, habe ich immer noch zwei Schwestern, die an mich glauben und das hat mir einfach so viel Kraft gegeben, dass man einfach selbstbewusst sein wird.
Das finde ich voll schön, weil ich glaube, das muss ja nicht die eigene Familie sein, es kann ja auch das Umfeld oder die Freunde sein.
Ja.
Aber wenn du so aufwächst und die ganze Zeit so positiven Zuspruch und Support bekommst, dann entwickelt sich, denke ich, daraus auch einfach ein viel gesünderes Selbstbewusstsein. Ja.
Dorothy, hast du Tipps für uns, wie wir leichter und vielleicht auch ein bisschen humorvoller mit dem Thema Selbstakzeptanz und Unsicherheiten in Bezug auf unseren Körper umgehen können?
Also Selbstakzeptanz kann eine echte Herausforderung sein, vor allem wenn man Unsicherheiten mit sich selber hat. Aber ich habe mit der Zeit einfach gelernt, das ist wirklich ein großer Tipp, man darf sich selber nicht zu ernst nehmen und nicht so kritisch mit sich selber sein. So wie du mit deinem Spiegelbild redest, würdest du niemals mit deiner besten Freundin reden. Und irgendwann ist es mir so klar geworden, wie gemein man eigentlich zu sich selber ist und wie kritisch man sich zu sich selber ist und versucht nicht mit sich mit anderen zu vergleichen, wo es nicht relevant ist. Irgendwie seitdem ich auch so ein bisschen selbstbewusster bin. Aber ich muss echt sagen, ich bin, seitdem ich mit TikTok angefangen habe, wirklich selbstbewusster geworden, weil ich einfach Kommentare von anderen lese, wie die mich stärken, dass ich mich so authentisch im Internet zeige. Also ich zeige ja wirklich meine größten Unsicherheiten, also meinen Rückenspeck, meinen Bauch. Und seitdem ich das zeige und so den Mut gefunden habe, das zu zeigen und sehe, wie andere darauf reagieren, nur positiv, irgendwie hat es mich auch gestärkt. Deswegen, seitdem bin ich auch gar nicht mehr so kritisch mit mir selber. Man muss einfach manchmal seine Schwächen so mit Humor sehen und dann klappt es auch eigentlich. Also wirklich, das ist eigentlich mein Tipp. Seid nicht so kritisch mit euch selber.
Daran sieht man auch, dass es so wichtig ist, den richtigen Menschen auf Social Media zu folgen. Ja. Weil wenn du dich quasi in Social Media mit deinem Körper zum Beispiel repräsentiert fühlst und dann Frauen siehst oder Männer, die so aussehen wie du und richtig coole, tolle Sachen machen und mega selbstbewusst sind, dann stärkt einen das, finde ich, auch
voll. Ja, voll.
Dorothy, wie gehst du mit dem ganzen Perfektionismus und den Schönheitsidealen auf Social Media um, die oft den Druck erhöhen, einem bestimmten Bild entsprechen zu müssen?
Also ich muss wirklich sagen, der Druck von Perfektion und Schönheitsidealen auf Social Media kann so, so, so herausfordernd sein. Am Anfang habe ich auch gemerkt, dass ich angefangen habe, mich mit anderen zu vergleichen. Ich wollte aussehen wie andere, ich wollte so sprechen wie andere, ich wollte haben, was andere haben. Aber ich versuche mich wirklich inzwischen nicht mehr von den Schönheitsidealen auf Social Media einschüchtern zu lassen. Ich versuche auch meine Zeit auf Social Media gezielt zu nutzen und mich von Accounts zu distanzieren, die unrealistische Erwartungen fördern. Also wirklich, ich finde auch inzwischen das Unperfekte viel authentischer. Deswegen ist auch TikTok einer meiner Lieblingsplattformen, weil ich finde, man hat da so den, also so wirklich einen realistischen Einblick auf das Leben von Menschen und wie sie wirklich aussehen, wenn sie aufstehen. Also wirklich auf meiner For You ist alles Mögliche. Leute sind auf Toilette, Leute stehen gerade erst auf, haben noch verwüstelte Haare und ich finde sowas einfach super. Also wirklich, ich liebe TikTok deswegen. Und ich versuche einfach nur das Positive, also mich auf das Positive zu fokussieren und gar nicht auf dieses unrealistische Schönheitsideal auf Social Media. Da distanziere ich mich echt komplett von.
Ich lieb's.
Ja.
Ich finde es auch so toll, weil, ja, man kann halt einfach auch so, wenn man so Leute da sieht, die halt einfach auch so zu banalen Themen sprechen, dann kann man sich so gut mit identifizieren. Ich finde, das macht auch einfach, so soll es sein, im besten Fall.
Ja, es macht einfach Spaß.
Ja.
Kommen wir zum Thema Mama sein und Kinder kriegen. Ein Thema, wo wir es der Gesellschaft auch nicht recht machen können. Denn wenn wir zu jung sind und schon sehr früh Kinder bekommen, dann wird immer mit großen Augen geguckt, so, oh.
Ja, du bist ja selbst noch ein Kind.
Genau. Und mit Ende 20, Anfang 30 fängt dann an, so die biologische Uhr zu ticken. Und das bekommt man natürlich auch zu hören. Und noch älter Kinder kriegen, das ist ja dann fast schon unverantwortlich. Mhm. Insgesamt bekommt die Mehrheit der Frauen, 64%, ihr erstes Kind zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2023 bei der Geburt des ersten Kindes die Mütter durchschnittlich 30 Jahre und die Väter 33 Jahre alt. Generell stellen wir aber schon seit mehreren Jahren fest, dass es einen Geburtenrückgang gibt. Ausnahme ist das Corona-Jahr 2021, was ich irgendwie ein bisschen witzig finde.
Ja, weil alle
zu Hause waren und Babys gezeugt haben.
Alle nichts Besseres zu tun hatten.
Mhm. Was ein ganz, ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass es oft ist es nicht, ob du ein Kind bekommen möchtest, sondern wann ist es denn soweit? Diese Frage sollte man sich auf jeden Fall verkneifen, außer man signalisiert natürlich in einem Gespräch oder so, dass man da offen drüber redet oder irgendwie auch schon was dazu gesagt hat.
Ja.
Aber ganz wichtig, das sollte nicht einfach so out of nowhere kommen. Also es ist kein Smalltalk-Thema. Denn erstens ist es eine sehr, sehr persönliche Frage, die sehr triggernd wirken kann. Möchte man überhaupt Kinder bekommen? Kann man Kinder bekommen? Vielleicht probiert es die Person auch schon eine ganze Weile und es klappt nicht. Deswegen ist es ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und manchmal ist es ja auch schon ein schwieriges Thema in der Partnerschaft.
Toll. Ja.
Also das sollte man sich auf jeden Fall verkneifen.
Ja, und ich finde halt auch so die Frage, wer sagt denn überhaupt, dass man immer Kinder haben will. Also warum geht man automatisch davon aus, dass jede Person Kinder haben möchte? Also gerade auch die Frauen. Also für mich so, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich halt keine Kinder haben will. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja, voll, ja.
Aber ich habe auch so ein bisschen immer das Gefühl, dass ich mich so rechtfertigen muss.
Warum
so,
denn nicht?
Ja, genau. Was ist denn mit dir eigentlich verkehrt, dass du keine Kinder haben willst? Ich sage, ich liebe diese eine TikTok-Creatorin, die hat mittlerweile, glaube ich, 350 Gründe dafür gesammelt, keine Kinder zu bekommen. Und dann sieht man halt immer so witzige Videos, wie Kinder halt so eine weiße Couch mit irgendwie Wachsmalstiften anmalen oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas kaputt machen, was so super teuer war und so. Und das ist natürlich alles mit so ein bisschen Humor zu sehen. Aber ich finde, einfach keine Kinder haben zu wollen, sollte genauso akzeptiert werden.
Wie wenn man Kinder haben will.
Yes.
True. Deswegen schaffe ich jetzt Abhilfe. Und wenn bei euch die Frage kommen sollte, wann ist es denn soweit oder wann bekommst du Kinder, dann habe ich jetzt 5 perfekte Antworten für euch, die, wie ihr darauf reagieren könnt. Erstens, wir üben fleißig. Danke der Nachfrage. Finde ich gut. Dann habe ich noch, während die Partnerin daneben sitzt, ich warte noch auf die oder den Richtigen. Gleich nachdem ich einen Therapieplatz gefunden habe, dann, das passt gut zu dir, wenn du mir 10 gute Gründe nennen kannst, ein Kind zu bekommen. Und mein Haus ist allergisch gegen Kinder.
Ja, das finde ich am besten, glaube ich. Sage ich das nächste Mal. Meine Fische verstehen sich nicht, übertragen keine Kinder. Ich finde, genauso übergriffig ist es auch, so zu fragen, wenn eine Frau gerade ihr erstes Kind bekommen hat, wie sieht es mit dem zweiten aus? Oder noch ein drittes dahinterher?
Ja. So. Gönn der Frau eine Pause.
Ja, bitte.
Ich habe mir Gründe angeschaut, warum Frauen spät oder gar keine Kinder bekommen möchten. Und laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist es natürlich zum einen Bildung und Karriere. Also wenn du ein höheres Bildungsniveau hast, dann ist das auch oft mit einer späten Mutterschaft oder der Entscheidung, keine Kinder zu haben, verbunden. Und natürlich auch Stichwort Wiedereinstieg nach der Geburt ist oft erschwert, weil keine Vollzeiteinstellung möglich ist. Und damit rutscht man wieder schnell in traditionelle Rollenverteilung. Dann natürlich finanzielle Unsicherheit. Viele sind sich nicht mal sicher, ob sie überhaupt ein Kind quasi finanziell stemmen können.
Ja.
Dann natürlich veränderte gesellschaftliche Normen und auch Lebensentwürfe und Wünsche. Die traditionellen gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen, früh zu heiraten und Kinder zu bekommen, sind einfach nicht mehr da, beziehungsweise haben sich verändert. Und dann natürlich noch partnerschaftliche Unsicherheiten. Die Suche nach einem geeigneten Partner, mit dem man Kinder bekommen möchte, ist auch oft ein Grund, warum Frauen später ein Kind bekommen.
Eine nie enden wollende Suche bei manchen.
Ja, das ist so. Und dann habe ich aber auch gegensätzlich geschaut, was ist denn bei Männern der Grund? Und das ist eins so richtig typisch, ich möchte erst finanziell aufgebaut sein, damit ich der Versorger sein kann.
Ja.
Dann Ende ihrer zeitlichen und sozialen Unabhängigkeit. Also es ist vorbei.
Mit dem Lotterleben.
Ja, denken sie. Dann ist auch noch ein dritter Punkt, sie nehmen die beruflichen Ambitionen ihrer Partnerin ernst, sind aber nicht bereit, für ein Kind ihr zeitliches und persönliches Engagement für ihren Job und ihre Karriereperspektiven zu reduzieren oder gar in Teilzeit zu gehen. Also es ist dieses so, ja, ich möchte dich dabei unterstützen und ich finde das gut, dass wir so ein Beziehungsmodell führen und dass du arbeiten gehen möchtest, aber eigentlich möchte ich das aber nicht.
Ja, ich möchte nicht zurückstecken dafür, dass du deinen Traum auch leben darfst.
Ja. Und es ist natürlich jetzt wieder sehr verallgemeinernd, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei vielen noch so ist. Kommen wir wieder zu den Erwartungshaltungen, weil auch Mütter haben sehr viele Erwartungshaltungen. Und durch die mediale Darstellung unter dem Deckmantel des vermeintlichen Perfektionismus anderer Mütter entsteht ein Ideal bzw. ein Anspruch, wie man als Mama zu sein hat, was super unrealistisch ist und womit sich viele kaputt machen. Deswegen habe ich eine Mama gefragt, wie sie mit Bewertungen und Vergleichen umgegangen ist. Und sie meinte, dass gerade im ersten Jahr die Kommentare nach der Geburt wirklich nerven können. Also egal, wie man es macht, man macht es gefühlt falsch.
Mhm.
Kind nach 2 Jahren erst in der Kita, ach, du gehst nicht arbeiten. Kind nach 1 Jahr in der Kita, ach, du gehst schon wieder arbeiten. Und sie meinte auch, dass alle wissen es irgendwie immer besser und du musst dich immer rechtfertigen. Und wenn das Kind zum Beispiel schreit, dann ist die Standardbemerkung immer, oh, dein Kind hat bestimmt Hunger. Und da musst du immer nett und respektvoll sein und antworten, obwohl musst du eigentlich nicht. Und während von Frauen bzw. von Müttern so viel erwartet wird als Mama, wird von Vätern wiederum so das Bare Minimum gelobt.
Mhm.
Also,
der Klassiker.
Ja, es ist wirklich so, weil es scheint ja immer noch ein 6er im Lotto zu sein, wenn der Mann sich genauso um die Kinder und um die Care-Arbeit kümmert wie die Frau.
Ja.
Wenn der Mann das Kind zur Kita bringt oder mit dem Kind spazieren geht oder mit dem Kind auf dem Spielplatz spielt oder so, dann ist es so der Vater des Jahres.
Ja.
Und wenn die Mama auf dem Spielplatz sitzt, dann ist es halt eine Mama.
Ja.
Dabei sollte doch grundsätzlich eine Frau entscheiden können, wie viel Care und wie viel Erwerbsarbeit sie leisten möchte. Weil ja klar, wir als Frauen gebären das Kind, aber trotzdem bist du der Vater und ich bin die Mama und wir sind zusammen die Eltern.
Ja.
Und wir können es aufteilen. Und zusammen das Kind großziehen.
Voll.
Und was ich auch mal total schade finde, dass wenn du Mama geworden bist, und ich hoffe ganz, ganz, ganz doll, dass es bei mir nicht so wird, aber dass du dann quasi nur noch als Mutter so gesehen wirst und nicht mehr als Frau. Du hast ja trotzdem noch eine eigene Persönlichkeit und eine Identität und Hobbys.
Ja, voll wichtig.
Und Da finde ich auch, da sind so gute Beispiele wie, wenn du zum Beispiel am Wochenbett Freunde, Familie, Bekannte kommen, um dir zu gratulieren zu dem Kind, dass die als erstes zu dir gehen und dir gratulieren, was du gerade für eine tolle Leistung erbracht hast.
Ja.
Und nicht direkt so, oh, wo ist das Kind und oh, wie süß. Und das ist erstmal so eigentlich um die Mutter, um die Frau gehen sollte.
Ja.
Genauso finde ich es auch richtig schlimm, wenn man Müttern zu ihrem Geburtstag Geschenke für das Kind schenkt.
Ja, außer es ist natürlich irgendwas gewünscht, aber ja, ja. Sehe ich genauso.
Weil würde man das einem Vater, würde meinem Vater dann irgendwie nee. Was, also das finde ich mich schon richtig, richtig crazy. Und genau zu diesen Themen, also vor allen Dingen auch um die Ehrlichkeit, was Muttersein angeht, beschäftigt sich Jana Heinicke.
Und mit ihr sprechen wir jetzt. Jana Heinicke schreibt Kinderbücher, Essays und Theatertexte. Für ihre Arbeit ist sie mehrfach ausgezeichnet worden, erhielt diverse Stipendien und reiste auf Einladung des Goethe-Instituts bis nach Mexiko. Seit sie 2019 Mutter geworden ist, bloggt sie auf Instagram über den Versuch, Kind und Kunst unter einen Hut zu bekommen. Aus dem Bauch heraus, wir müssen über Mutterschaft sprechen, ist ihr erstes erzählendes Sachbuch und ein Spiegel-Bestseller.
Wir haben Jana gefragt, was triggert dich immer noch, wenn über das Mama-Sein gesprochen wird und welche gesellschaftlichen Erwartungshaltungen konntest du schon getrost ablegen?
Was wir tatsächlich ziemlich anders lösen in unserer Familie, als es so die Gesellschaft eigentlich erwartet, ist, dass ich zum Beispiel die Hauptverdienerin bin und sich mein Mann viel, viel mehr ums Kind kümmert. Und das ist für uns als Familie total cool und funktioniert total super. Und trotzdem merken wir da aber von außen, also sei es von der Familie oder von FreundInnen oder auch von, weiß ich nicht, Bekannten oder auch fremden Personen, ganz, ganz oft, dass die Leute das komisch finden. Und dann zum Beispiel eben mein Partner dafür in den Himmel loben, dass er für sein Kind da ist und mir dann aber ein schlechtes Gewissen einreden oder mir sagen, ja, aber du musst doch auch mal gucken, dein Mann kommt doch hier viel zu kurz und was bist du denn für eine Mutter und so. Also dieses gesellschaftliche Bild, dass die Mutter einfach immer fürs Kind da ist und der Vater sozusagen der Haupternährer ist und arbeiten geht, das ist einfach so, so sehr drin in unseren Köpfen, dass eine Abweichung davon, die Leute, habe ich das Gefühl, massiv überfordert. Und dann ist da aber natürlich auch so dieser Twist drin in der Bewertung, ne? Also wenn ein Mann, der klassisch gesehen, sage ich mal, eigentlich arbeiten sollte, sich jetzt um sein Kind kümmert, dann ist es so, wow, toller Vater. Aber wenn jetzt eine Mutter, die sich klassischerseits ums Kind kümmern sollte, arbeiten geht, dann ist es ja, was ist das denn für eine Rabenmutter? Wie kann es denn sein, dass sie ihr Kind so im Stich lässt? Also auch da in der Betrachtungsweise ist es einfach misogyn. Also der Vater wird gefeiert, egal was er tut. Und egal, was die Mutter tut, es ist halt einfach falsch. Und insofern, unabhängig davon, ob wir das in unserer Familie gut hinbekommen, ist es einfach immer noch für mich ein ziemlicher Kampf, damit umzugehen, in der Familie und auch in der Öffentlichkeit. Es kommt einfach immer noch viel Gegenwind und das muss man aushalten. Und es kostet natürlich auch Energiereserven, die nicht immer da sind.
Jana, was hättest du denn gerne gewusst, bevor du Mama geworden bist?
Bevor ich Mutter wurde, hätte ich gerne gewusst, dass Mutterwerden wirklich ein eigenständiger Prozess ist. Also, dass das nicht synonym ist mit, ich bekomme ein Kind. So, ich bekomme ein Kind und gleichzeitig werde ich zur Mutter. Und diese beiden Prozesse, die werden immer als Synonyme betrachtet, sind es aber nicht. Und ich glaube, darüber müssen wir mehr sprechen, so ein Kind zu bekommen und dann sofort für dieses Kind da zu sein, was einfach unfassbar zerbrechlich ist und nichts kann, für das wirklich 24/7 jemand da sein muss, um das man sich kümmern muss. Das alleine ist ja einfach schon eine super krasse, verantwortungsvolle Aufgabe. Aber das Ding ist, es ist ja nicht nur dieses Kind frisch geboren, auch du als Mutter bist ja in gewisser Weise frisch geboren. Es finden im Körper und in der Psyche so, so viele Veränderungen statt, bei Menschen, die durch Schwangerschaft und Geburt gehen, wie sie bei Menschen stattfinden, die durch die Pubertät gehen. Und zwar in einem ähnlichen Umfang. Die Phase, für die gibt es mittlerweile auch einen Namen, das ist die Muttertät. Das ist jetzt kein Zufall, dass das so klingt wie Pubertät, weil die Veränderungen, die sich da vollziehen, wirklich einfach sehr, sehr ähnlich sind vom Ausmaß. Also das sind körperliche, psychische, emotionale, neurologische und spirituelle Veränderungen wirklich in einem epischen Ausmaß, die da passieren und die einfach persönlichkeitsverändernd sind. Und Ich bin, bevor ich Mutter wurde, eben immer davon ausgegangen, dass ich mich nur gut genug darauf vorbereiten muss, was es bedeutet, ein Kind zu haben, dass ich die Wickelkommode fertig haben muss, dass ich mir überlegen muss, ja, wie machen wir das? Will ich stillen? Wie bringe ich das Kind ins Bett? Wer übernimmt was? Und so weiter. Kinderwagen oder Trage und diese ganzen Dinge. Aber ich war einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass auch ich mich als Mensch komplett verändern würde. Und dass diese beiden Prozesse, wenn sie parallel stattfinden, einfach wirklich krass sind.
Jana, wofür sollten sich Mamas denn auf gar keinen Fall schämen?
Ich glaube, die allermeisten Mütter schämen sich heute für sehr, sehr, sehr viel. Einfach weil wir alle mehr oder weniger mit diesem unglaublich hohen Mutterideal sozialisiert worden sind, was uns suggeriert, wir können alles schaffen und wir müssen auch alles schaffen, um eine gute Mutter zu sein. Aber die Wahrheit ist, es ist einfach komplett unrealistisch. Und ich glaube, das müssen wir einfach erkennen. So, Mütter schämen sich dafür, wie sie nach der Geburt aussehen, dass sie nicht sofort wieder schlank sind. Mütter schämen sich aber auch, wenn man direkt nach der Geburt den Bauch nicht mehr sieht. Mütter schämen sich dafür, schnell wieder Erwerbsarbeiten zu gehen. Mütter schämen sich dafür, zu lange, in Anführungsstrichen, mit ihrem Kind zu Hause zu bleiben. Mütter schämen sich dafür, in der Öffentlichkeit zu stillen. Mütter schämen sich dafür, wenn sie nicht stillen können und ein Fläschchen geben müssen. Mütter schämen sich für die Art und Weise, wie sie gebären oder geboren haben. Mütter schämen sich dafür, wenn sie abends völlig fertig eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben, statt einem Blech mit frischem Gemüse. So, alles, was irgendwie nicht ins Bild dieser perfekten Mutter passt, ist gleich Rabenmutter. Und dafür schämen wir uns. Und das ist einfach so, so schade, weil es gibt dafür eigentlich gar keinen Grund. Ich wünsche einfach allen Müttern, allen Personen, die schwanger sind, schwanger waren, ein Kind gebären, geboren haben, dass sie es genauso machen können, wie sie es für richtig halten, dass sie dafür ein Gefühl entwickeln, was für sie und für ihre Familie und für ihr Kind gut ist und es genauso machen und einfach zero fucks darauf geben, was irgendwer vorschreibt, was die Gesellschaft darüber denkt, weil darauf kommt es nicht an. Die Gesellschaft sitzt nicht am Abendbrotstisch, die Gesellschaft bringt nicht das Kind ins Bett. Innerhalb der Familie geht es einfach darum, dass es den Mitgliedern der Familie gut geht. Und Scham, und das weiß ich selbst von mir, ist einfach gerade in diesen Belangen so ein absolut toxisches, zerstörendes Gefühl, was auf diesen ganzen Berg an Gedanken, die wir uns machen, an Mental Load noch obendrauf kommt und uns einfach irgendwann erdrückt. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir mit diesem Mutterideal immer mehr brechen und wirklich alle Personen, die Kinder haben, immer freier darin werden, ihren eigenen Weg zu finden. Genau, ich finde, Mütter sollten sich für gar nichts schämen.
Amen,
girl. Das können wir so unterschreiben.
Das
ja.
ist wirklich so. Und auch hier dann nochmal das Stichwort Ehrlichkeit. Ich glaube, gerade wenn wir in Bezug auch über Mama-Sein sprechen, in allen Lebenslagen, tut es einfach gut, wenn du von einer anderen Frau hörst, womit sie struggelt.
Ja.
Kommen wir zum Abschluss beim Thema Mama sein, auch nochmal auf die schönen Dinge zu sprechen. Ich will hier nicht die ganze Zeit Mama sein bashen und nur Gründe aufzählen, warum man keine Kinder bekommt, sondern wenn man sich dafür entscheidet und es auch klappt, Mama zu sein, dann ist das ja auch was Tolles, denke ich. Hier mussten wir natürlich auch Mamas fragen, weil wir halt beide...
Ja, wir sind ja selbst noch keine Mamas.
Nee, wir haben keine Kinder und deswegen haben wir einfach mal nachgefragt, was ist denn das Tolle daran, ein Kind zu haben. Und das Erste, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, dass ein unbeschreibliches Gefühl ist, weil du einfach Leben erschaffen hast. Und sie haben noch nie so etwas emotional Heftiges erlebt, wie wenn man dann zum allerersten Mal das Kind in den Arm hält.
Meine Mama sagt immer, dass Kinder halt auch einfach so jung halten. Also dass nochmal so das Leben durch Kinderaugen zu sehen einfach super entschleunigt, weil wortwörtlich oder wirklich halten sie dich halt einfach auf, weil sie viel länger für Sachen brauchen und so weiter. Und dadurch hält man halt als erwachsene Person auch nochmal im Alltag so ein bisschen an und kommt so ein bisschen runter und genießt dann vielleicht auch Dinge, die halt in unserer schnellen Welt so nebensächlich geworden sind. Irgendwie, keine Ahnung, auf einer Blumenwiese einfach Blumen pflücken oder so.
Mhm.
So kleine Sachen einfach nochmal so durch Kinderaugen zu erleben. Ich glaube, das könnte ich unterschreiben auf jeden Fall.
Ja, wir wollen diese Folge natürlich positiv enden. Und deswegen habe ich mich gefragt, bei diesen ganzen Erwartungshaltungen und diesen ganzen gesellschaftlichen Vorstellungen an uns Frauen, wie können wir da eigentlich mal lernen, Nein zu sagen? Und deswegen haben wir mit Crystal Clear gesprochen. Crystal Clear ist eine Wiener Influencerin, Autorin, Moderatorin und Podcasterin, die auf ihren Kanälen nicht nur über Mode, Beauty, Musik und TV redet, sondern auch gern die weniger lustigen Themen anspricht. Sie setzt sich für marginalisierte Gruppen ein, Bodyneutralität und intersektionalen Feminismus. Ihr Motto lautet, Selfcare ist immer dann notwendig, wenn man am wenigsten Zeit dafür hat. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben, das heißt Let Me Be Crystal Clear.
Sehr nicer Titel, muss ich sagen. Stichwort Selbstlosigkeit von Frauen in der Gesellschaft. Liebe Crystal, wie können wir es schaffen, unsere Entscheidungen weg von gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu treffen und mehr an uns zu denken, was uns gut tut?
Die Sache mit der Selbstlosigkeit wird den meisten von uns in die Wiege gelegt. Viele Mädchen bzw. Frauen werden von Anfang an so sozialisiert, dass es okay, wenn nicht sogar gut ist, sich aufzuopfern. Und das ist es aber nicht. Ich sage nicht, dass man niemandem mehr helfen soll, sich in der Arbeit nicht mehr bemühen soll oder seinen Job als Mama an den Nagel hängen soll. Nein, bitte auf keinen Fall. Aber ich würde schon empfehlen, einen Gang zurückzuschalten, wenn man komplett ausgebrannt ist und sich selbst einmal zu fragen, ob das so sein muss, beziehungsweise ob man gewisse Dinge vielleicht doch nur macht für Anerkennung. Ich weiß, es ist eine harte Frage, aber wenn man sich dem stellt, realisiert man schnell einmal, okay, vielleicht muss sich was ändern. Und nachdem ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen und sie ehrlich für mich selbst zu beantworten, rutsche ich nicht mehr in diesen Teufelskreis, mich für andere aufzuopfern, dass für mich selbst keine Energie mehr übrig bleibt. Und dass ich dann müde und ausgelaugt bin und mich nicht mehr spüre und dann Validierung bei anderen Personen suche. Weil unterm Strich haben wir alle nur ein Leben und das sollten wir echt nicht für andere leben.
Das eigene Wohlbefinden an erste Stelle zu stellen, wird oft negativ aufgenommen. Du sagst, Nein sagen ist Übungssache. Hast du Tipps, wie wir lernen können, Nein zu sagen, ohne uns dabei egoistisch vorzukommen?
Ja, Grenzen setzen ist für viele Frauen schwierig, aber man kann es so gut üben. Ich finde es immer ganz praktisch zu hinterfragen, wieso man zu etwas Ja sagt, obwohl man Nein sagt. Beziehungsweise warum man zu etwas Nein sagt, obwohl man Ja meint. Und dann realisiert man schnell, dass man oftmals nicht anecken möchte, dass man niemanden kränken oder enttäuschen möchte und dass man vielleicht auch als besonders nett und umgänglich gesehen werden möchte. Dabei ist nichts dabei, seinen Bedürfnissen nachzugehen und sich vorne anzustellen und das auch zu artikulieren bzw. auch so zu handeln. Um genau zu sein, ist es extrem wichtig und die eine Sache, die wir uns selbst schuldig sind, weil wenn ich sage, dass Grenzen setzen Übungssache ist, dann meine ich das auch so. Man beginnt bei Kleinigkeiten, wie etwa der Freundin rechtzeitig absagen, wenn man doch lieber den Samstag auf der Couch verbringen möchte. Oder das Produkt nicht kaufen, obwohl der Verkäufer so nett war und sich Zeit genommen hat, einen zu beraten. Und von da aus handelt man sich immer mehr nach oben und setzt immer öfter und vor allem leichter Grenzen, weil man irgendwann realisiert, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich jetzt Nein sage oder wenn ich Ja sage oder wenn ich einfach artikuliere, dass ich das nicht möchte oder dass mir das zu weit geht. Das ist so gut für Selbstwertgefühl und in weiterer Folge natürlich für Selbstbewusstsein. Und man stellt doch mit der Zeit fest, wer die persönlichen Grenzen respektiert und wer nicht. Und das ist sehr, sehr augenöffnend. Es ist nicht immer angenehm, aber es ist sehr augenöffnend und wird aber dann on a bigger note einem sehr, sehr dabei helfen, auszusortieren. Menschen nur noch in seinen eigenen Zirkel zu lassen, die einem gut tun. Weil man realisiert dann relativ schnell, dass es nicht alle gut mit einem meinen und nicht alle einem gut tun.
Ich finde voll gut, was sie gesagt hat und das unterstreicht ja auch nochmal, was wir vorhin schon meinten, so, es ist ein Weg, es ist halt auch nicht alles.
Übungssache.
Ja, genau.
Um was zu können, musst du es halt üben, das bedeutet, es mehrmals zu tun.
Auf jeden Fall.
Ich fand auch gut das Beispiel, nur weil der Verkäufer oder die Verkäuferin, die was richtig gut verkauft hat, bei mir ist es auch mal so,
okay, ich kauf's. Ich nehme mir gleich die Jahrespackung mit. Oh Mann. Ich muss sagen, Frau sein macht mich oft wütend und traurig, aber ich liebe auch irgendwo so die Herausforderung. Also zu sehen, was wir schon geschafft haben für uns als Frauen und was wir noch alles schaffen können und auch werden. Ich bin positiv auf jeden Fall gestimmt und ich will das auch irgendwie schaffen und ich will das so diesen Kampf, diese Herausforderung annehmen, einfach auch für die nächste Generation. Und ich glaube, dass wir da ein gutes Fundament für die nächsten jungen Girls legen können.
Voll. Frau sein ist, wie wir in der Folge gemerkt haben, auch immer noch mit vielen Erwartungshaltungen verknüpft, aber wir haben auch so viele Chancen wie noch nie zuvor. Ich würde niemals tauschen wollen, wie du ja am Anfang bei meiner Liste, die ich noch endlos hätte weiterführen können, gesehen hast, dass ich super happy bin, eine Frau zu sein. Und ich finde, das muss man sich auch immer wieder mal so
bewusst werden.
Ja, genau.
Ja, doch, fühle ich. Girl Support Girls. Und für alle da draußen, wir sind ja auch ein Podcast von Frauen für Frauen und deshalb supportet uns gerne jetzt auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, mit einer Bewertung. Teilt diese Folge wieder mit allen Leuten in eurem Umfeld und spreadet ein bisschen Love.
Genau.
Das war's dann auch.
Bis zum nächsten Mal.
Cheers.
Cheers. Bye.